kann man Käse zu Hause nachreifen lassen?
Wir sagen beide no. Kann das sein, dass wir beide no sagen?
Wir sagen auf jeden Fall sowas von, wenn du nicht gerade eine Käsereiferkammer hast, dann nicht. Weil.
Das wäre aber tatsächlich, wenn ich super reich wäre, daran würdest du es erkennen. There would be signs.
Es würde Käsereifekammer geben.
Wäre also, auf jeden Fall. Ich würde mir niemals irgendwie einen fetten Sportwagen holen. Ich hätte eine Käsereifekammer. Mm. Mit einem hauseigenen Affineur.
Wir hätten einfach einen feuchten Keller. Da könnten wir dann Pilze drin machen.
Oh, wow.
Und Käse. Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, der wirklich auch dann noch absolut und komplett genießbar ist, wenn er über die Schnittkante schon drüber gewachsen ist. Wir sprechen über Brie. Hallo Jule.
Hi Anke.
Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, weil ich zu Brie auf der einen Seite ganz viele und auf der anderen Seite überhaupt keine Gefühle habe.
Ja, exakt so. Hm? Ich muss sagen, als wir uns der Idee näherten, wir könnten über Brie EVTL Camembert sprechen, dachte ich auch im ersten Moment, was können wir da reden? Und mein Allmann-Mind ging sofort zu einem Frühstücksbuffet, wo das liegt, was Allmanns Brie nennen, was in Frankreich niemand Brie nennt.
Was technisch gesehen aber Brie ist.
Ja, das ist nämlich genau das Ding. Und zwar wirklich, es ist oval. Außen so ein richtig schöner, weißer, samtiger, kleiner Plüsch. So ein bisschen, ja schon so samt, so ganz kurzhaarig in weiß. Relativ kompakt im Anschnitt, es läuft dir nichts entgegen und das Ding
ist...
Es ist
oft auch schon in Eckchen vorgeschnitten.
Ja, und das Ding ist so, es ist mild, cremig, sahnig.
Mhm. Und es ist auch immer, wenn du dir in einem Café Käsefrühstück bestellst, immer eine Brie-Ecke dabei.
Ist immer eine Brie-Ecke dabei.
Oder eine dickere Brie-Scheibe oder sowas.
Und Vorsicht, Hot-Take. Ich glaube, dass es da wirklich in Deutschland und in Frankreich ein erhebliches Missverständnis gibt, dass wenn in Deutschland jemand sagt, ich liebe Brie oder ich mag Brie, ist okay, dass sich diese Person eben einen ganz cremigen, bisschen salzigen, gefälligen, buttrigen Käse vorstellt. Und wenn man dann nach Frankreich kommt...
Und cremig muss man sagen, nicht auf die, du schneidest den an und der läuft raus.
Nein, auf keinen Fall. Sondern du schneidest den an, legst den auf ein Brötchen und dann kannst du den so ein bisschen verstreichen, so mehr so verdrücken. Mhm. Das im Sinne von cremig. Der läuft auf gar keinen Fall, sondern der ist schnittfest. Und der bildet auch nicht irgendwie, dass der so eine Beule bilden würde an der Seite.
Deswegen wird der... Ja, auch teilweise in Deutschland als Brie-Scheiben sogar verkauft.
Ja, ja. Und auch das, was so beim Bäcker gibt es ja manchmal so Brie-Brötchen, wo nur so drei daumendicke Scheiben drauf liegen.
Wir können ja hier Names droppen. Bei Kamps gibt es immer so ein längliches, eckiges Kürbisbrötchen.
Ja.
Wo dann auch.
Das ist riesig.
Das hat eigentlich genau die Breite, aber auch von so einer Brie-Scheibe. Ja.
Und das finde ich dann immer weird, dass es gebuttert ist und dann liegen da halt wirklich diese irgendwie vier Scheiben Brie drauf, also Allmann Brie, der halt so wirklich so daumendick ist. Ich muss sagen, dass ich für so ein Brie-Brötchen ab und zu mal einen kleinen Kink habe.
Ja.
Gibt's, die Momente gibt es.
Das hat auch, obwohl es natürlich totaler Quatsch ist, ein gesünderes Feeling als die Remu. Ja, Remu-Ei oder auch Remu mit, was ist denn das dann für ein Scheibenkäse?
Ja, was ist das denn? Gouda? Junger Gouda?
Emmentaler? Ja, junger Gouda oder Emmentaler, sowas.
Ja, aber auch so,
das hat so
Industrie-Emmentaler. Der Käse hat Emmental niemals gesehen.
Ich habe dann immer das Gefühl, hör mal, da hast du wenigstens ein paar mehr Proteine, wenn du ein bisschen oder? Dicke Brie-Scheibe isst.
Weiß ich, vielleicht ist es dieser weiße Rand, der einen das glauben lässt. Jedenfalls ist so die Idee von, wenn eine deutsche Person Brie sagt, das ist mild, das ist sehr gefällig, da passiert nicht so viel. So, kommst mal nach Frankreich und Brie de Meaux ist irgendwo drauf. Da kommt aber ein ganz anderer Apparat um die Ecke. Das wird sehr würzig, meistens wird es dir entgegenfließen, entgegenlaufen und es wird auch nicht dieses rein weiß sein, sondern eher, einen gewissen Beige-Ton haben.
Es hat auf jeden Fall einen gelblich-beigen Ton von innen und vor allen Dingen diese weiße Flauschschicht, die von außen drauf ist. Das ist ja einfach weißer Schimmel, also Edelschimmel. Bei gereifteren Käsen geht die dann schon wieder so ein bisschen zurück. Da siehst du dann irgendwie, die wird dann nicht brüchig, weil die Schale nicht aufreißt, aber du siehst
so Rillen.
Ja, genau. Der hat dann, ich weiß nicht, ob das von den Formen kommt, ja, in denen irgendwie der gelagert wurde oder so, aber genau, der hat dann so Rillen und du merkst, dass es dann teilweise so bräunlichere Stellen oder sowas gibt und dass es.
Es wird so auch so ein bisschen 50 Shades of Beige, also so, dass es von einem ganz hellen Beige auch sich mal in so ein dunkles verwandelt.
Genau.
Und ab und zu, je nachdem, kommt auch ein bisschen Rotschmier um die Ecke.
Genau. Und dass die Vorstellungen, was Brie ist, so unterschiedlich sind. Das hat damit zu tun, dass der Name Brie nicht geschützt ist.
Das finde ich unglaublich.
Und das Herstellungsverfahren auch nicht.
Nein!
Was eben heißt...
Süterloch!
Ja.
Damit, nee, das hätte ich nicht gedacht.
Also Brie ist tatsächlich, wusste ich nicht, eine Region auch irgendwie in Frankreich. Ursprünglich stammt es aus dem heutigen Département Seine-et-Marne, das ist in der Nähe von Paris. So, und du hast gerade schon den Brie de Meaux erwähnt. Der kommt dort her und der hat auch eine geschützte Herkunftsbezeichnung. So, der Brie de Meaux ist quasi einer der OG Brie. Der Brie de Melun ist irgendwie nicht so, ich habe das Gefühl, Brie de Meaux ist auf jeden Fall in jedem Käseladen, teilweise auch echt bei Rewe und sowas, also in Supermärkten, bekommst du einen Brie de Meaux. Den gibt es wirklich fast immer. Den gab es auch. Es war einer der ersten Fancy-Käse, die ich damals kennengelernt habe, als ich im Bioladen in der Käsetheke stand. Aber weil es eben nicht geschützt ist, ist es auch, es gab nämlich auch in dem Bioladen einfach eine Sorte, die hieß Tortenbrie.
Exakt das, ja. Genau.
Und das haben so Eltern gekauft für ihre Kinder, die nicht immer nur mittelalten Gouda essen wollten oder jungen Gouda. Da wurde dann der Tortenbrie verkauft, der ja auch in allen Supermärkten und Discountern einfach nur unter der Bezeichnung Tortenbrie irgendwie rumfliegt. Das sind dann so diese Ecken. Und
ja, die auch so ein bisschen, ja, ich dachte gerade, also genau, der Brie wird ja in diesen Tortenstücken verkauft und es gibt halt, ne, die tollen, die so ein bisschen laufen und dann gibt es ja die du gerade angesprochen hast, die auch so ein bisschen,
wo das Stück dann auch in der Form relativ bleibt.
Genau, ja. Und wo der Teig relativ gelblich ist. Du hast schon das Gefühl fast, dass das, also der Teig ist das, was in der Mitte ist, ja, zwischen dem Schimmel.
Aber der ist auch sehr, irgendwie aber auch sehr hell.
Sehr hell, aber eben auch ein eindeutiger Gelbton. Ich durfte ja auch mal lernen, dass du erkennst, ob da irgendwie Ziege oder Schaf dran ist. Ziegen- und Schafskäse sind immer relativ rein weiß.
Ja.
Und je gelber ein Käse ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Kuhmilch drin ist.
Auf jeden
ist.
Fall.
Und das kannst du halt bei einem
Pecorino kann man es sehr gut. Pecorino und Parmesan, exakt. Wenn man die mal nebeneinander hält, Parmesan ist Kuhmilch.
Oder auch ein Ziegenfrischkäse, ja, und ein Kuhmilchfrischkäse. Der Kuhmilchfrischkäse wird immer gelber sein und hat halt einfach, ne, diesen leichten Butterton. Und für Brie gilt das definitiv auch. Man kann ja auch aus Ziegen- oder Schafsmilch Brie herstellen. Aber ich denke jetzt, ist denn, also du weißt genau, welchen ich meine, dieser ovale Brie, der oben auch, wo der Flausch so diese Falten vom Papier abbildet und der ist so oval. Ist das auch ein Tortenbrie, obwohl der gar nicht die Form von einem Stück Torte hat?
C'est bon, j'ai vraiment.
Exakt der, ja. Oder auch die Discounter-Version, die ist ja dann immer so oval.
Der wird halt verkauft als französischer Weichkäse.
Oh, frech.
Also, wir müssen jetzt auch mal in die Unterschiede Brie versus Camembert gehen, weil Géramont, beziehungsweise die fliegen dann auch bei Aldi, unter anderem Géramont ist halt eine Markenbezeichnung, ne? Aber das sind diese kleinen ovalen Käseleibe, die wahrscheinlich irgendwie so plus minus 200 Gramm, würde ich jetzt mal haben.
Ja, denken haben. 150 so. Irgendwie so.
Und Brie ist tatsächlich ein größerer Käse, der so 35, 40 Zentimeter Durchmesser hat und den du, es ist wie so eine sehr große Pizza.
Ja.
Und deswegen wird der eben in Stücken verkauft. Ne? Du kaufst hier ja nicht.
Es geht also da wirklich ausschließlich um die Größe.
Also es geht unter anderem um die Größe. Und also Brie ist breiter und ein bisschen flacher. Ja. Und dann haben wir den Camembert. Der ist kleiner. Der hat so plus minus 10 Zentimeter Durchmesser und ist höher.
Ja.
Das ist das eine. Dann haben wir die Festigkeit. Camembert hat einen festeren Teig und eine festere Haut außenrum. Und wir haben den Geschmack. Brie, cremig, nussig, sahnig. Ein bisschen gefälliger, würde ich sagen. Wobei im Brie de Meaux-Bereich wirklich auch viel tolle Sachen passieren. Der Camembert ist eher würziger, der ist ein bisschen spitzer. So, und wenn du jetzt natürlich einen großen, flachen Brie hast, dann hat der Brie gemessen an der Gesamtkäsemasse weniger Haut auf der gleichen Menge Teig. Also Camembert hat mehr Haut im Verhältnis zum Teig.
Ja,
ne?
Verstehe.
So.
Das hat jetzt wirklich richtig gerattert in meinem
Ja,
Kopf.
Das ist auch alles gar nicht so einfach, weil, also, die Herstellung ist ein bisschen unterschiedlich. Camembert ist halt einfach viel kleiner. Der braucht so plus minus 3 Wochen, bis der fertig ist. Bis der auch richtig, es gibt ja auch wahnsinnig geile Camemberts, die dann, so, machst die auf und dann fließt das da so raus und so. Der Schimmel kommt dort nach 2 Tagen drauf. Das wird ja so aufgespritzt,
ja.
Das ist ganz interessant. Brie dauert so 3 bis 10 Wochen. Da kommt der Schimmel erst nach 1 Woche drauf.
Ah, okay.
Also, am
Deswegen
Ende
ist der auch
kannst
fester
du es wahrscheinlich, ne?
Deswegen ist der wahrscheinlich auch fester, weil bevor der Schimmel draufkommt, wird der Käse ja quasi in Form gebracht. Und der Brie, wenn der Schimmel ja erst später draufkommt, hat der Brie also länger Zeit auch abzutrocknen.
Genau.
Was den Teig kompakter und fester macht.
Ja.
Und weil er, sobald der Schimmel drauf ist, ist Sobald der Schimmel drauf ist, ist ja quasi der Fett- und der Feuchtigkeitsgehalt des Käses einigermaßen abgesichert, ist so. Und jetzt reift das hauptsächlich aromatisch noch vor sich hin.
Ja, genau. Und der wird dann ja auch quasi von außen nach innen, ich will nicht sagen flüssiger, aber ne, also wenn man mal in einem Käseladen war und die Frage gestellt hat, wie weit ist der, dann drücken die manchmal so auf dem Käse rum, um zu gucken, wie fest ist der in der Mitte. Weil bei so einem Brie de Meaux ist es ganz oft halt auch so, dass der in der Mitte noch so einen festen Kern hat. Und dass der quasi von außen nach innen irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was da enzymatisch wie passiert und sowas. So. Es ist ein bisschen schwierig, auseinander zu klamüsern irgendwie. Vor allen Dingen, weil das irgendwie am Ende darauf hinausläuft, dass beides nicht unbedingt französische, aber ich würde sagen, nach französischer Idee Weichkäse sind mit weißem Edelschimmel. Da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen.
Ja.
Und an meinem Käsestand gibt es dann auch mal so ein Büffel-Camembert und sowas. Also, ja.
Ich meine, vielleicht muss man da ja auch gar nicht so wahnsinnig streng sein. Es ist ja vielleicht auch ein kleines bisschen egal, ob das jetzt ein Büffel Brie oder ein Büffel Camembert ist. Es gibt, also ich bin total erstaunt, dass die Bezeichnungen, dass die nicht geschützt sind. Also dass es nicht, also dass das Wort Brie nicht geschützt ist, dass das Wort Camembert nicht geschützt ist. Was
bei Camembert habe ich es nicht nachgeguckt.
Ich meine, also.
Aber eigentlich.
Was allerdings geschützt ist, sind so bestimmte. Ja, nennen wir es vielleicht mal Eigennamen. Also so,
genau,
wie du eben gerade sowas
Brie de
Meaux sagtest, wie der
Beispiel.
Brie de Meaux. Dass es halt ganz klar ist, der kommt aus dieser und jener Region, da ist diese und jene Milch drin, der
da
wird so
eine,
und so
da ist eine Medaille drauf, ne?
Exakt.
Gelb,
Punkt
rote.
Aus, Feierabend. Selbes gilt für Camembert de Normandie.
Mhm.
Auch geschützt. Also es darf sich jetzt nicht einfach jeder dahergelaufene Ziegen-Camembert aus Quadrat-Ischendorf Camembert de Normandie nennen, sondern wirklich nur der Camembert aus der entsprechenden Region, wo nur quasi normannische Milch verarbeitet wurde und so weiter und so fort. Und so gibt es eben auch so ein paar Eigenheiten. Ich müsste jetzt mal eben nachgucken. Mir fällt auch sofort, also immer wenn ich als Lehrling die Käseplatte bestücken musste, das Käsebrett, das war nicht einfach eine Platte, es war ein Brett, ich glaube, da waren 20 Käsesorten drauf, dann musste da definitiv ein Camembert drauf sein, entweder ein Camembert oder ein Brie. Und das war entweder ein Camembert de Normandie oder ein Colombier. Da müsste ich jetzt gleich mal nachgucken, ob ein Colombier quasi ein Camembert de Normandie ist,
okay,
und noch spezieller.
Mhm.
OMG, also der Colombier, der Name ist mal wieder geschützt und bezieht sich auf einen Käse aus der Region Ile-de-France und Champagne-Ardenne. Und es ist ganz klar vorgeschrieben, welche Milch rein darf, wie viel Fett in der Trockenmasse und so weiter und so fort, woher die Milch kommt. Aber hier steht allen Ernstes, er ähnelt dem Brie oder Camembert.
Ja, also, ne, ja. Am Ende,
am Ende haben wir, also wir wissen alle, über welche Form von Käse wir sprechen, dass die ähnlich verarbeitet werden und dann sind halt so bestimmte Eigennamen geschützt, wo du dann sagst, der kommt aus der Region, der wird so verarbeitet, da ist die Milch aus der Region drin.
Und in so einem Zusammenhang macht es natürlich auch voll Bock, an einen gut sortierten Käsestand oder in einen gut sortierten Käseladen zu gehen und einfach mal, wenn man sagt, man will eine Auswahl haben, dann sagst du denen, du magst Ziege, Schaf und Kuh, es darf alles gemischt sein, es darf, ne, du sagst denen einfach deine Vorlieben und dann sagst du, das sollen irgendwie, keine Ahnung, 3 bis 5 Käsesorten sein, was passt denn da gut zusammen, und dann geben die dir auch vor allen Dingen die Käsesorten, die an dem Tag geil sind.
Exakt.
Die eine gute Reife haben.
Ja.
Manchmal sind das Sterne, manchmal sind die rund, manchmal sind das kleine Pyramiden, das geht ja wirklich von bis.
Ja.
Und dann können die dir ja auch meistens noch dazu geile Sachen erklären. Und ja, also am Ende sagst du, ich hätte gern irgendwie was mit Weißschimmel, kann von jedem Tier sein und ich mag es gern scharf.
Ja, ich glaube, das ist ein total guter Hinweis für den Käsewagen auf dem Markt oder halt den Käseladen. Also wir sprechen wirklich über... Wir sprechen nicht über die Käsetheke im Rewe, sondern wir sprechen
über Käsefachpersonal.
Über Käsefachpersonal, die ihr Zeug von einem Affineur beziehen. Affineur ist derjenige, der für die Käsereifung zuständig ist.
Der veredelt quasi.
Genau der. Oh, da habe ich auch mal spannende Interviews geführt. Das ist, da würde ich aber auch gerne mal ein Praktikum machen, ne? Das stelle ich mir auch geil vor. Aber genau das ist, finde ich, ein ganz toller Hinweis, dass du halt nicht freudestrahlend zu deinem Käseladen gehst und sagst, ich hätte gerne meinen jungen Gouda und ich nehme immer den Gorgonzola und ich nehme immer dies, sondern nee, dass du schon sagst, ich hätte gern blau, ich hätte gern Hartkäse, ich hätte gern Ziege, und derjenige sagt dir dann, also ich finde gerade so dieser Hinweis auf, das Fachpersonal weiß, welcher gerade geil ist.
Ja, das, weil das ist
ein sehr wichtiger und guter Hinweis. Ich finde, das vergisst man
das
manchmal so.
Genau,
bisschen.
Das bringt nämlich nicht so viel, wenn du sagst, ich möchte jetzt unbedingt ein Brie de Meaux, und dann ist der vielleicht eigentlich gerade nicht in einem Stadium. Also, dass der eigentlich noch 2, 3 Wochen bräuchte,
genau,
oder irgendwie sowas.
Und dann ja, also der ist gerade noch sehr fest oder was auch immer. Wie wäre es denn mit einem Colombier zum Beispiel?
Genau.
Der hat jetzt gerade, der fließt.
Genau.
Von daher finde ich einen guten Hinweis, vergesse ich auch regelmäßig, weil ich habe ja dann auch so, oh, ich hätte jetzt total gern Crottin de Chavignol, und laufe dann da freudestrahlend hin. Und dann guckt mich schon der nette Mensch am Käsefenster an mit einer hochgezogenen Augenbraue und sagt, die sind aber gerade sehr fest. So.
Da muss man dann halt auch vielleicht vorher an seinem Erwartungsmanagement ein bisschen dran schrauben und einfach sagen, manchmal hat man ja die Tage, wo es dann das auch genau sein muss. Und manchmal hat man ja diese offeneren Tage, wo man einfach sagt, gib mir doch was, was gerade geil ist.
Genau, ich mag gern Doppelrahmstufe, scharf, was hast du Schönes.
Genau.
Ja. Wir müssen über ein bisschen 1, 2, 3 Gerichte sprechen.
Sehr gerne.
Die möglicherweise mit einem stark gereiften
mit
Brie oder Camembert.
Weichkäse.
Exakt, Weichkäse mit Weißschimmel hergestellt werden. Ich bin möglicherweise mit jemandem liiert, der Oberstar so toll findet, dass
ja,
es vielleicht auch schon ein bisschen ab und zu mal eine kleine Krise gegeben hat. Also ich bekomme zum Beispiel, ich bin mit einer vegetarischen Person liiert, die mich mein Leben leben lässt. Mhm. Aber sobald ich Fisch esse, gibt es eine hochgezogene Augenbraue aufgrund gewisser Geruchsbelästigungen. Oder wenn da mal so ein kleines Oktopusärmchen vorbeikommt.
Aber dann Oberstar
essen. Exakt. Und sich dann aber im gleichen Atemzug irgendwie so ein Hektoliter Oberstar reinzieht. Finde ich nicht ganz in Ordnung, muss ich sagen.
Oberstar ist?
Oberstar kann man fantastisch aus Resten von Weichkäse mit Weißschimmel machen. Brie oder Camembert. In den meisten Rezepten steht Camembert. Es ist gereifter Camembert, der wird mit einer Gabel zerdrückt, da kommt weiche Butter drunter und dann kommen noch Dinge drunter, die noch ein kleines bisschen mehr müffeln, zum Beispiel rohe Zwiebelwürfelchen, wirklich klein geschnibbelt, zack, noch in die Camembert-Mumpe mit rein. Gerne Kümmel.
Viel Paprikapulver.
Paprikapulver, dass es wirklich so einen leichten Orange-Touch bekommt. Das ist schon häufig auch wirklich sehr orange. Und dann, ich denke noch an sehr viel Schnittlauch.
Mhm. Und ich habe mich ein bisschen empört, weil wir lieben ja unsere Herkunftsbezeichnung und wir lieben das ja auch, wohin zu reisen. Und dann kaufen wir uns in der Bretagne die Chips mit dem Käse aus der Bretagne. Geil. Und das ist ja auch total super zur Markenbildung und so, ne? Ich sag mal, das kann aber auch schief gehen, wenn man das ein bisschen zu sehr durchbürokratisiert und wenn man das vielleicht ein bisschen zu sehr am Reißbrett entwirft. Den Eindruck habe ich zumindest. Weil
die Geschichte, die jetzt kommt, die ist so geil.
Ja, weil also oft kommen diese Herkunftsbezeichnungen ja daher, dass man sagt, man hat ein tolles Produkt, was in dieser Region hergestellt wird. Wenn wir mal in der Brie-Folge bleiben, haben wir den Brie de Meaux, dann weiß man einfach, der Brie de Meaux enthält nur Milch aus dieser Region. So, haben wir alle verstanden. Dann gibt es aber auch die Situation, dass man sagt, wir haben doch hier den Obersten. Der Oberster, der Oberster. Da können wir doch auch schon mal vielleicht eine geschützte Herkunftsbezeichnung draufsetzen. Obwohl, das ergibt für mich alles überhaupt keinen Sinn. Ist auch schon was älter, 2015, also 10 Jahre, da hat man sich den Obersten tatsächlich auch herkunftsgeschützt eintragen lassen.
So. Welche Region?
Also, im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass eigentlich alles in Bayern zusammengeschüttet werden muss. Also du kannst Käse aus Frankreich nehmen, du kannst Butter aus, sagen wir mal, Irland nehmen. Du kannst Paprikapulver aus Ungarn nehmen, ist komplett egal. Du kannst meinetwegen noch Salz aus dem Himalaya nehmen. Wenn du das in Bayern alles zusammenschüttest und wenn mindestens 40% Brie oder Camembert drin sind oder mindestens 50% Gesamtmasse, dann kannst du das Oberster nennen. Also die Rohstoffe dürfen von egal woher kommen. Aber es soll bitte in Bayern hergestellt werden.
Eigentlich, ich habe ein bisschen Puls. Ich finde, das ist eine ganz falsche Definition von einer Herkunftsbezeichnung.
Für mich ergibt es halt auch überhaupt gar keinen Sinn.
Ich raste. Also was ist das denn für ein Scheiß?
Ja, und vor allen Dingen ist es halt auch so, dass du dann zum Beispiel in so kleine Gaststätten gehst, wo die halt ihren Obersten herstellen, der dann vielleicht in Bayern zusammengerührt wurde, den dürfen die aber nur Obersten nennen, wenn die sich quasi so eine Plakette kaufen, dass die Obersten, weißt du?
Oh.
So.
Ich fasse es.
Und das
ja
ist
nicht
so bescheuert alles. Also sorry, das ist einfach total bescheuert und das ist komplett an der Idee vorbei. Also, ne?
Es macht mich richtig
wütend. Ich wusste das nicht. Und also es heißt, es führt dann dazu zum Beispiel, dass manche Gaststätten in Bayern entweder Fremdobersten kaufen, wo man sich quasi die Obersterplakette gekauft hat schon, dass man einfach sagt, man stellt es nicht in-house her, oder dass man dann sagt, man verkauft angemachten Käse, das ist dann so ein bisschen wie Schnitzel Wiener Art. Und das ist so bescheuert einfach nur. Das ist halt komplett an dieser, wir haben ein tolles Produkt und
Ich finde das total gemein, weil das wirklich auf so vielen Ebenen so, so falsch ist. Weil für mich, deshalb lieben wir herkunftsgeschützte Bezeichnungen. Deshalb freuen wir uns, wenn irgendwo ein AOC oder ein DOC, eine Plakette, ein Siegel, was auch immer hier diese stilisierte Sonne dran ist, weil es darum geht, dass da ein Produkt aus einer Region kommt, wo es traditionell verwurzelt ist und wo es wächst. Also was weiß ich, das Olivenöl mit der Plakette, weil aus der Gegend, da wachsen extrem geile Oliven. Und dann wird da halt nicht irgendwie das Olivenöl aus halb Europa zusammengekippt und einmal erhitzt, sondern nein, das ist herkunftsgeschützt, es darf nur da sein.
Oder diese sizilianischen Pistazien oder sowas.
Oder was weiß ich, die Aprikose aus der Wachau. Weil in einer ganz bestimmten, es ist ähnlich wie bei einem, wie beim Wein, dass halt auf dem Etikett draufsteht, was weiß ich, der Riesling von der Mosel. Das ist also eine spezielle Pflanze, die unter ganz geilen Umständen, Bedingungen genau dort auf diesem Boden extrem geil wächst. Und ich finde, dass halt diese herkunftsgeschützten Siegel so ein bisschen dieses, ja, so ein Qualitätssiegel dafür sind. Also das, wie wichtig halt irgendwie Fauna und Flora und so weiter, also für ein Produkt sind und so weiter und so fort. Ja, 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 das, also es gibt ja auch sowas wie verarbeitete Lebensmittel wie Senf und so. Aber dass da irgendwie aus Camembert-Resten aus Frankreich mit irgendwie Paprika wird in Bayern sich halt irgend so eine Käseplempe zusammengerührt.
Na und dass du eigentlich außerhalb von Bayern auch keinen Obersten anbieten darfst. Weil der ist dann ja nicht in Bayern zusammengerührt worden.
Also das finde ich halt einfach total läppsch.
Ja, also
du könntest Obersten schützen, wenn du da aber wirklich dann, du bist in irgendeiner Region, wo wirklich der Obersten, wo der herkommt.
Wo die oberste Kuh wächst.
Exakt
auf
das.
Auf der Wiese
wo
steht.
Es irgendwie eine Handvoll Kühe gibt, die, was weiß ich, Wurzeln und Rinden fressen und
ja,
die Milch
und dann
ist
mach
ganz besonders geil.
Und, aber dann, finde ich, ist ja auch eher die geschützte Herkunftsbezeichnung, sagen wir mal, der Allgäuer Oberste. Das wäre das dann ja, ne? Dass man wie die Marille aus der Wachau.
Da ist halt ein bestimmter Käse aus einer bestimmten Region und nicht irgendein 0815 Käse aus irgendwoher drin.
Genau. Und das finde ich, ist Marketing falsch verstanden.
Ja,
das
Brainstorming
ist
viel zu früh abgebrochen. Also viel zu früh.
Ja, und das ist auch so ein bisschen, nehmt euch mal bitte alle nicht so wichtig.
Ja, oder wenn, macht's halt richtig. Also entweder nehmt ihr das Ding richtig ernst oder aber ihr lasst es bleiben. Aber doch nicht Muttis Biotonne zusammengerührt, aber Hauptsache in Bayern. Was ist das denn?
Das ist so lustig.
Anke, ich hab Puls, ganz ehrlich. Ich muss irgendwie ein bisschen runterkommen.
Pass auf, leg dir ein Camembert in den Ofen, einen vorpanierten vielleicht.
Ja, ja. Und dazu mach das Glas mit Preiselbeeren auf.
Oder vielleicht
ist ein Kindheitsding, wenn die Mutti arbeiten musste, dann gab es ab und zu, wenn keine Zeit war für irgendwie was vorzukochen oder so, dann hat man sich gefreut, wenn es dann ab und zu mal hieß, oh Jule, geh einfach unten an den Theker, holst du dir zwei so Camembert-Taler und dann ab in den Backofen. Habe ich mich drüber gefreut.
Die auch in diesen, hatten die so Plastik aus, hatten die so, oder waren die einfach in einer Pappverpackung drin?
Die waren einfach in einer Pappverpackung. Und haben aber natürlich dieses leuchtend orangefarbene, ja, diese leuchtend orangefarbene Panade.
Das ist die Panade oder die Panierung von den Dino Nuggets auch. Ist genau dieselbe,
ja.
Panierung.
Genau das. Mhm. Und ist auch so ein alle Jubeljahr, wenn man mal irgendwie auf Reisen in einem Gasthaus ist und es steht nichts anderes Vegetarisches
auf der
Karte.
Fall.
Und mein Partner wählt dann den Camembert.
Oder
wandert aber mal die Gabel rüber, verlass dich drauf.
Oder ist auch ein, ich esse heute mal Salat. Und dann ist gebackener Camembert drauf. Dass man denkt so, ja, ich habe Fiber gegessen, Fiber und panierten Käse.
Ja, genial.
Bin ich sehr dabei auch. Also, ich weiß gar nicht, wann ich mir das letzte Mal gekauft habe, aber es ist schon auch.
Ich habe es neulich noch bei einer wirklich epischen Imbissbude, und zwar in der tiefen, tiefen Eifel, da steht ein Radioteleskop, irgendwie das größte Europas. Und daneben, wirklich, kann ich nur empfehlen, das ist mein Hot-Tipp, daneben gibt es einen Imbiss, Dieters Imbiss am Radioteleskop, mitten in der Eifel. Und Das heißt, man sitzt da wirklich an so einer zusammengezimmerten... Geil.
Dieters Imbiss.
Dieters Imbiss. Und man sitzt wirklich an so einer zusammengezimmerten Pommesbude, extrem geil, mit dem schönsten Blick auf eben die Eifel und dieses Radioteleskop und kann sich da halt entweder eine Pommes oder einen Schaschlikspieß oder halt
ein Camembert.
Camembert mit Preiselbeeren reinfahren. Und das ist so ein, es ist so ein Happy Place.
Ich meine, bei Camembert weiß man einfach, es ist ein Camembert.
Ja.
Die Gyros-Variante, beziehungsweise die Schmeiß-rein-was-da-ist-Variante ist natürlich halt Nederlandse Kaassoufflé.
Ah, stimmt.
Käsesoufflé, was im Prinzip auch, es ist frittierter Käse, beziehungsweise panierter frittierter Käse, nur dass da wirklich, da wird glaube ich auch mit dem ein oder anderen Schmelzsalz gearbeitet, ja, was da drin ist. Das,
ja, ich glaube, das Käsesoufflé, was da genau drin
beim
ist,
Käsesoufflé ist so kommt auf jeden Fall aber auch eine Preiselbeere auch daneben.
Ich glaube, das Käsesoufflé ist so ein bisschen die niederländische Version von bayerischen Obersten, ne? Das war gemein.
Ich liebe das, wie sauer du geworden bist. So, ja, es ist
ja
auch
richtig bescheuert. Fangen wir nicht wieder damit an.
Nein.
Du hast gesagt, finde ich ganz wild, ich lese es hier, du hast mal ein Risotto mit Brie gemacht. Finde ich
ja,
wild. Finde ich wirklich wild.
Also, ich habe das mal gemacht mit Brie da, und gebratener Birne. Und auch nicht so, dass die Sachen dann im Risotto gekocht worden sind, sondern man hat halt ganz normales Risotto gekocht. Und dann hat man parallel eine Birne gebraten, gerne mit so einem Thymian-Rosmarin, so einer Situation daneben. Oh. Und dann am Ende statt Parmigiano Brie rein, was wahrscheinlich verboten ist,
ja,
eigentlich.
Ich denke, das ist
Sinne des italienischen Grundgesetzes.
Des Landesverrat, ja.
Aber finde ich irgendwie okay.
Kann ich mir vorstellen. Habe ich noch nie gegessen, glaube ich. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe auf jeden Fall einen Pasta-Störer, Pasta-Brie oder Pasta-Camembert-Störer. Ich weiß nicht. Ich bin ja, also man kann ja sich locker flockig mal eine kleine Käsesahne so zusammenbasteln. Ich baller Gorgonzola,
ja,
Roquefort in die Sahnesoße. Mhm,
auf jeden Fall.
Ohne Schwierigkeiten.
Aber Brie irgendwie nicht, ne?
Irgendwie würdest du dir nicht. Ja, also. Es gibt's häufig,
gar
bin ich kein
Prinzip
Fan von Ziegenfrischkäse und so einer Soße aufzulösen, bin ich nicht so, gibt's aber häufig, auch so dann mit so rote Beete und so, ist nicht meins, aber ich würde irgendwie nicht, ich sehe ein Camembert und eine Pasta sehe ich irgendwie nicht. Ich glaube, weil es da vielleicht sowohl in Frankreich aufs Maul gäbe, als auch in Italien.
Ja.
Also bist du direkt, also ja, zwei, darfst du zwei Länder nicht mehr bereisen.
Ja. Ich weiß dann auch nicht, irgendwie in dem Risotto ist gut die Rinde rein diffundiert. Ich wüsste nicht, wie man das dann in so einer Pastasoße macht, ob man den dann entrindet. Und dann hat man so Käserinde rumliegen, wo man nicht weiß, was man damit machen soll. Oder ob die Rinde dann so in Fetzen damit drin rumschwimmt, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir haben ja jetzt schon über den Ofen Camembert gesprochen, beziehungsweise den gebackenen Camembert. Was ich wirklich in der, nennen wir sie Trash-Variante in Anführungszeichen, weil hier ist ja eh gar nichts Trash.
Trash ist, was du daraus machst.
Also Rougette-Ofenkäse oder auch die Discounter-Variante. Oder natürlich, man kann auch je nach Größe ein Brie oder ein Camembert als Ofenkäse in der unpanierten Version zubereiten. Und das finde ich schon auch. Das ist Fondue
feist.
Für, wenn du keinen Fondue-Topf
genau,
hast oder haben willst.
Genau, das ist so ein, das ist so, wenn du mal Besuch hast und irgendwie man denkt sich so, ach du weißt ja, ich mache einfach mal einen Camembert in den Ofen.
Du, das war 2 Jahre hintereinander auf jeden Fall mein Silvesteressen.
Ja.
Ein Mont d'Or haben wir da genommen. Das
Jawohl,
ist
Mont d'Or
so
ist nochmal Next Level Shit, ne?
Das ist auch ein klassischer Käse dafür.
Auf jeden Fall. Mont d'Or ist ein,
es ist ein Schweizer Käse. Und es
so
ist auf jeden Fall auch so ein,
so die Richtung, also du.
Es ist auf jeden Fall auch ein herkunftsgeschützter Käse.
Sehr stark herkunftsgeschützt. Ist auch ein sehr, ein wirklich renommierter Käse.
Der kommt
also
in so kleinen.
Jeder Mensch, der über Mont d'Or spricht, verdreht dabei so ein bisschen genießerisch die Augen, weil dieser Käse so ultra geil ist. Ich glaube, das ist nicht eine Doppelrahmstufe, das ist eine Achtfachrahmstufe. Der ist so geil und der ist auch viel höher als ein Camembert und kommt immer, weil er ansonsten einfach auseinanderläuft, der kommt immer in diesen.
In so Bastkörbchen.
Oder ist das so Pressspan? Also ja, du weißt schon, diese Pseudo-Holzdöschen.
Nee, das sind, also ich glaube, das, ja, also Holz oder Bast oder und sowas. Den gibt es tatsächlich auch in verschiedenen Größen. Es war nämlich ein bisschen witzig, als wir den nämlich gekauft haben im Käseladen, haben wir gesagt, wir wollen damit einen kleinen Ofenschäse machen. Mhm. Und dann hat die Frau gesagt, ja, wie viel sollen es denn sein? Soll das jetzt der 500 Gramm oder der 300? Also es gibt die dann auch in verschiedenen Größen.
War das auch direkt, also das ist keine günstige Anschaffung.
Nee, aber ich finde, wenn man das jetzt mal so betrachtet, wie das ist, also wenn man es jetzt so betrachten würde, wie das wäre jetzt das Stück Fleisch oder das Filet oder so, das kostet ja auch nicht 2,50.
Ja, und es hat einen Grund, warum dieser Käse so teuer ist, beziehungsweise warum es ja auch relativ schnell passiert, wenn du wirklich in einem guten Käseladen bist, dass du da mal ganz unauffällig irgendwie echt lockerflockig 30 Euro aus der Handtasche schüttelst.
Ja. Sondern weil es halt ist immer teuer auf dem Markt und wenn man am Käsestand eskaliert, ist immer teuer.
Weil das halt nicht einfach irgendwie, uns ist egal, wo das Zeug herkommt, Hauptsache es wurde irgendwo in Grevenbruch zusammengerührt. Nein, Käse wird in vielen Regionen, vor allen Dingen Europas, sehr, sehr ernst genommen. Und da steckt wahnsinnig viel Arbeit, sehr, sehr viel Zeit. Also allein irgendwie welche Tiere und wann werden die von der Weide geholt und was fressen
die? Na und wie lange steht
die?
Dieser Käse dann auch noch, also der Käse wird dann weiterverarbeitet, der reift und ne, also das ist...
Also da hängt
Handwerk
wirklich,
und Landwirtschaft, ja, ganz, ganz das. Viel, was da drin steckt.
Ganz genau. Und dann kann das nicht 1,20 kosten. Und dementsprechend bin ich einfach total dafür, dass ein Mont d'Or eben auch entsprechend kostet. Und dann zahlst du das. Und dann frisst du das aber auch nicht mal eben nebenher so weg, sondern du feierst das, weil es aber auch einfach richtig, richtig geil ist.
Und man muss ja auch nicht immer den Ofenkäse mit Mont d'Or machen. Vor allen Dingen, wenn man den noch ein bisschen mit Sachen toppt oder so, ne? Das da war dieser Social Media Trend Loaded Brie.
Ah ja, stimmt.
Oder Loaded, ich glaube,
oh, da war ja was.
Ich glaube, in den USA ist auch noch mal, da wird ja alles auch noch mal ein bisschen anders genannt, weil da waren definitiv auch Loaded Bries zu sehen, die die Größe von einem Camembert hatten, die eher so 10 und nicht 30 Zentimeter breit waren oder Durchmesser hatten.
Ja, aber
also womit loaden wir denn unseren französischen Weichkäse, den wir in den Ofen schieben? Was kommt da
drauf? Ich denke sofort an so ein Gittermuster, was man da oben reinritzt.
Auf jeden Fall muss man es einritzen und die Haut ein bisschen aufbrechen.
Genau, damit die Hitze da auch gut reinkommt. Und ich bin bei sowas wie, pestoartig ist zu viel gesagt, aber ich würde auch gerne so ätherische
Kräuter. Ja.
Rosmarin, Thymian.
Die kann man dann auch ein bisschen da reinstecken.
So ein bisschen da reinstecken oder aber wirklich klein hacken und mit ein bisschen Honig und vielleicht noch ein bisschen Olivenöl oder sowas. So eine pestoartige Situation. Nein, du weißt genau, was ich meine. Also, dass es halt, ne, so ein bisschen streichfähig ist und damit wirklich diesen Käse komplett einreiben. Mhm. Da kann eventuell, warum denn nicht, auch vielleicht noch ein gehackter Knoblauch vorbeikommen.
Ich finde, es kann auch ein in Scheiben geschnittener Knoblauch in diese Ritzen reingesteckt werden.
Ja, muss man nur beobachten, dass der schön gülden ist und halt nicht verbrennt. Aber genau. Kann ich mir richtig gut vorstellen, wenn der so ein bisschen süßlich wird. Ich weiß nicht, sowas wie Nüsse würde ich anschließend drauf machen.
Weil dann natürlich der potenzielle Verbrennungsfaktor recht hoch ist, ne?
Ja.
Wenn du dir einfach die Nüsse separat röstest, finde ich auch voll okay. Ich finde, wir haben ja auch schon mal mit Lavendel gekocht.
Ich wollte es gerade sagen, du hast Lavendel draufgeschrieben, finde ich großartig. Aber ich bin auch Lavendel-Fan. Also,
genau, das ist so ein bisschen...
Ne, es darf nicht schmecken wie Seife, aber so ein bisschen Lavendel so gerade an so
vor allen Dingen, wenn man dann auch so Thymian vielleicht sowas hat, das finde ich irgendwie gut. Bei mir hat das aber tatsächlich auch Grenzen, wo wir vielleicht auch nicht so und so einig sind.
Ah.
Ich bin so beim Thema Trockenobst so ein bisschen raus, weil das dann manchmal so eine sehr starke Gummibärchen-Konsistenz bekommt und dir dann alles in, für mich reicht meistens die Süße aus, wenn Honig im Spiel ist.
Ich habe draufgeschrieben, ach echt? So eine getrocknete Aprikose oder so eine Dattel sehe ich da schon. Ich sehe die tatsächlich nicht auf dem Ofenkäse, sondern wenn dazu, ich sehe die Aprikose und die Dattel eher in so einem Flammkuchen-Focaccia-Bereich.
Das finde ich, ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube, da gab es ein kleines Missverständnis. War mir jetzt wichtig, dass wir das kurz
im Flammkuchen-Focaccia-Bereich, ich habe auf jeden Fall auch schon mal eine Focaccia gemacht, mit Brie-Stückchen reingesteckt, mit Haselnuss und Feige. Oder eigentlich auch Brie und Pfirsich, funktioniert auch total gut.
Ich will das jetzt, ich wollte gerade sowas sagen wie getrocknete Aprikose und Brie. Ja, frische Aprikose und Brie. Oh mein Gott.
Auf jeden Fall.
Möchte ich sofort meinen Kopf drauf betten.
Ich meine, wenn wir so im Crêpe- bzw. Galette-Bereich sind.
Und mit Galette meinst du tatsächlich den Buchweizencrêpe?
Genau, damit meine ich den bretonischen Buchweizencrêpe.
Wollte nur mal nachfragen.
Ist auch gut, dass wir... Ist auch wichtig, wichtig und richtig. Das Galette hat ja, kann ja ganz unterschiedlich sein. Haben wir ja auch mal eine gemacht, aber in dem Fall meine ich die pfannkuchenartige Version. Das, ich meine, Brie und Birne ist, also beziehungsweise Brie und Obst, das ist schon irgendwie, finde ich, gut.
Schon wirklich
das
gut.
Ist schon richtig gut.
Ja, du und, hast sowas, na, du hast dieses nussig, salzige, spitze, auch so ein bisschen dieses, weiß ich, ist es tangy, also so würzig zäh.
Ja.
Und da dann halt irgendwie mit so einem netten Kern- oder Steinobst dagegen,
ich meine, das muss,
nicht
genau,
dagegen,
es muss
sondern
nicht,
dazu arbeiten.
Muss nicht immer Honig sein.
Es muss nicht immer Honig sein, nee. Aber Honig geht da schon gut zu.
Auf jeden Fall.
Ich sehe wirklich auch so diese klassische Kombi Aprikose, Honig, Lavendel.
Mhm.
Auf einem Brioche und einem
das wir auf hatten einer, doch auch mal die gegrillte Aprikose, wo wir dann Burrata dazu gemacht haben.
Oh ja.
Ich
und
finde,
das auf dem Focaccia oder auf dem Flammkuchen mit einem Brie oder einem Camembert,
voll.
Nehme ich sowas von, yes.
Ich hatte mal ein Baguette, wirklich ein tolles Baguette, so eins Gaumenreißer-Baguette, weißt du?
Oh ja, ja, so ich spüre es jetzt schon. Mhm. Um alles kaputt. Mhm.
Brie, gebratener Apfel, Rucola und dann komplette geröstete Haselnüsse. Wo man zwischendurch dachte, oh Gott, wo habe ich denn, es war wieder ein geiler gerösteter Haselnusskern.
Ja, ja.
Und da war dann so ein pfeffriger Honig noch mit drauf und da denke ich manchmal dran.
Ja.
Das ist nämlich was anderes
ich
als
glaub,
in der Kampfauslage
das
Kürbiskernbrötchen.
Das wirst du nie vergessen. Das
ja.
Vergisst du nicht.
Nee.
Das klingt, ich überlege gerade, bräuchte ich den Rucola?
Der hat halt auch nochmal so was Grünes, Pfeffriges.
Ja.
Irgendwie war das gut. Ich
kleine Schärfe.
Ich hätte den nämlich jetzt auch nicht instinktiv gebräucht, aber der gibt dann natürlich auch noch mal ein bisschen Frische, ne?
Ja.
Also so ein bisschen Wasser auch.
Oh, das klingt nach einem guten Sandwich.
Das war ein sehr gutes Sandwich.
Wenn du möchtest, machen wir jetzt auch ein extrem gutes Sandwich.
Ich möchte.
Und wir legen auf jeden Fall ein Brie drauf, nämlich ein Brie de Meaux. Und alles Weitere, würde ich sagen, sehen wir.
Es verhält sich, Jule, wie beim letzten, sagen wir im weitesten Sinne, Sandwich, was wir gemacht haben. Du hast was vorgeschlagen, ich habe es halb gelesen. Ich habe sowas gelesen wie Rhabarber und Brie und habe gesagt, lass uns machen. Und jetzt müsstest du das mir nur noch mal kurz erklären und allen anderen auch, bitte.
Ja, das wird jetzt aber auch so ein bisschen was wir, glaube ich, während des Kochens so richtig...
Was entstehen wird.
Was entstehen wird, genau. Du hast mich sehr inspiriert mit deinem Sandwich über, ne, wir haben Frucht, wir haben Brie, tralala. Und ich dachte mir, es ist Rhabarberzeit. Und ich glaube, dass halt so ein süß-saurer Rhabarber mit einem Brie auf einem Sandwich extrem mit geil wird.
Brie de Meaux.
Wir haben Brie de Meaux.
Wir haben Brie de Meaux.
Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben Brie de Meaux.
Geschützte Ursprungsbezeichnung.
Und ich werde ein kleines Kompott aus dem Rhabarber kochen. Wir werden Kompott aus dem Rhabarber kochen. Wir können uns überlegen, ob wir, weil ich finde, Rhabarber und Ingwer ist eine schöne Mischung. Mhm. Den Ingwer wirklich so dosieren, dass er nicht im Vordergrund steht. Mhm. Und jetzt können wir uns überlegen, weil, also ich finde, auf so einem Sandwich braucht man zwangsläufig noch irgendwie eine Art crunchiges Topping. Und da habe ich mich nämlich auch für eine geröstete Haselnuss entschieden. Ordentlich Rosmarin. Das werden wir mit Olivenöl so ein kleines bisschen mischen, Salz, Prise Pfeffer dran machen. Und jetzt können wir uns überlegen, ob wir unseren kandierten Ingwer, das sind diese Ginger Nuts, die halt in diesem Sirup liegen, ob wir die an unseren Rhabarber dran machen oder an unsere Haselnüsse, ist ehrlich gesagt gehoppt wie gedoppt, weil es ja beides in unserem Mund landen wird.
Ich würde sagen, wir machen es an Rhabarber, dann pappt es nicht ganz so.
Ja, gut.
Ja, und es ist halt nur die Frage, wie fangen wir eigentlich an? Ich habe einen Backofen vorgeheizt, damit wir gleich unseren Brie müssen, der muss laufen.
Okay.
Den müssen wir aufs Brot legen und dann muss der fließen.
Dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Rhabarber an, oder?
Den Rhabarber haben wir bereits. Ich habe den extra so klein geschnitten. Ich habe ihn extra nicht geschält, damit der schön pink bleibt.
Ja, sehr gut.
Sollte ein bisschen Barbie pink. Den habe ich nur klein geschnitten und ein bisschen eingezuckert, einfach damit er jetzt mal ein bisschen Flüssigkeit zieht.
Haben wir in der Rhabarber-Folge
haben wir auch ein kleines Rhabarber-Kompott gemacht.
Und das geht ja eigentlich so schnell. Ich würde das jetzt, genauso wie es ist, in einen Topf verfrachten, vielleicht ein Schüsschen Wasser noch dazu machen und das Ganze einmal aufblubsen lassen.
Und du sagst mir, was ich mit diesen Ingwernüssen machen soll.
Genau, fisch da mal so eine Nuss raus und die hauen wir. Ich mach die in die Knoblauchpresse rein und dann drücke ich die. Aber bitte einmal kurz die Knoblauchpresse war in der Spülmaschine zur Sicherheit mal schnuppern. Also das geht natürlich in der Canapé-Version, dass man also so eine Scheibe schneidet.
So Crostini-artig.
Exakt. Das geht aber natürlich auch in der Sandwich-Version. Liebe Anke,
ich sag Sandwich mal,
oder ein Canapé?
Wir kommen ja gerade aus der Carbonara-Folge.
Wir kommen aus einer Carbonara-Folge, das muss man sagen, wie es ist.
Und ja, das ist hier back-to-back passiert, deswegen glaube ich, wir ein bisschen beim Canapé.
Ich bin auch beim Canapé, vielen Dank, ja.
Fürs Picknick ja. Bin ich auf jeden Fall eher bei einem Sandwich.
Ich hatte ganz kurz überlegt, ob wir...
Sandwich und das teilen?
Ja.
Ja, vielleicht auch das.
Ich glaube, das ist die gute.
Ja, das ist doch... Weil eigentlich wollen wir ein Sandwich, aber wir wollen kein ganzes Sandwich.
Exakt das. Und es geht ja um die Ratio Teig zu Käse. Und ich finde, wenn du jetzt so eine dünne Scheibe darunter schneidest, dann ist es vielleicht ein bisschen viel Käse auf ein bisschen wenig Teig. Das will ja auch kein Mensch.
Soll ich den Ingwer in den Rhabarber reinpressen?
Ja, auf jeden Fall. Geschützte Ursprungsbezeichnung. Da ist ja auch die kleine stilisierte Sonne auf dem Sticker drauf.
So, der Rhabarber kocht, Jule.
Jo, ja, ich bin schon da. Ich finde, der Käse riecht sehr, sehr gut. Ich finde, er hat für meine Begriffe... Ja, lass den Rhabarber ruhig ein kleines bisschen brutzeln. Ein bisschen, dass der so ein bisschen... Der muss zusammenfallen. Aber es ist ja bei Rhabarber immer so eine Sache von einer Minute ungefähr. Ja. Und zack, ist der fertig. Der ist dir zu jung, kann es sein? Ja, der hat auf jeden Fall einen jungen Kern.
Ja, aber das ist irgendwie okay.
Er ist... Also in Frankreich würde man ihn zurückgehen lassen. Weil er hat auf jeden Fall...
Er ist ein bisschen zu früh angeschnitten. Ich finde, dass man an dem aber gut auch sieht, wie der eben von außen nach innen weich wird.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin ja tatsächlich im Camembert- und Brie-Bereich, weil ich ja weiß, wo die Skala aufhört, bin ich, in Frankreich würde man mich eindeutig als Sissy bezeichnen, weil ich mag es gar nicht so stinkig. Also ich finde diesen jungen, der Kern ist mir eins zu jung.
Aber ich meine, es gibt ja aber auch sehr stinkige Sorten, ne? Also zum Beispiel in Münster ist ja immer sehr stinkig und immer sehr streng. Das ist dann, finde ich... Also für mich muss es jetzt auch nicht immer so direkt so wie scharf sein oder so. Also scharf, also so.
Ich finde, Camembert hat oder ein Brie hat ganz schnell eine so unglaubliche Würzigkeit, das lässt jeden Münster außen vor.
Ich finde, ein Brie de Meaux, das ist ein guter Einsteigerkäse, wenn du dich mal vom Tortenbrie wegbewegen möchtest. Der, den wir jetzt haben, ich finde, den kannst du völlig okay essen.
Der mal, unser Rhabarber ist übrigens fertig und ist wunderhübsch. Perfekt. Man kann bei dem Rhabarber jetzt auch, man könnte mit Zitronenabrieb, meinetwegen Vanille, why not, könnte man dran machen. Man könnte sogar einen Orangenabrieb dran machen. Wir fokussieren, oder ein paar Himbeerchen, die dann da drin zerfallen. Aber ich würde sagen, wir bleiben...
Nicht ganz Himbeersaison.
Nee, Himbeer ist noch ein bisschen früh. Ich würde sagen, wir bleiben hier einfach bei Rhabarber, Ingwer. Man könnte das mit ein bisschen Stärke abziehen, brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Wir haben genug Stärke am Brot und deswegen würde ich sagen... Rhabarber-Kompott, check, double check.
So.
Oh, ich möchte jetzt diesen Camembert, diesen Brie. Ist ja kein Camembert, ist ein Brie.
Wie machen wir die Nüsse?
Gleich einfach hacken. Mhm. Ich würde in der Zwischenzeit, wenn du die, oh, die sind auch schon geröstet, ne?
Ja, ja, die sind super.
Oh, ist wichtig, dass wenn wir Nüsse mit Nüssen arbeiten, immer rösten. Berühmte Maillard-Redaktion. Während du die Nüsschen grob hackst und mit dem eher fein gehackten Rosmarin mischst, verteile ich einfach mal ein bisschen Käse auf dem Brot und packe es im Backofen.
Sehr gerne.
Was hältst du denn davon?
Ja, viel halte ich davon.
Ich finde, dass der immer noch sehr, sehr mild ist, weil der sehr so jung ist. Aber es ist eine ganz andere Hausnummer als der Giraumont vom Frühstücksbuffet. Das hat einfach eine ganz andere Salzigkeit. Das hat einen ganz anderen...
Das schmeckt halt auch wirklich so leicht pilzig, ne?
Ja,
also pilzig
exakt.
Im Sinne von dieser Schimmelfilz.
Exakt das. Es hat ein bisschen hier Fungus. Auf jeden Fall.
Und aber richtig geil. Nicht irgendwie seltsam oder so, sondern einfach richtig gut. Ich frage mich gerade, ich habe mich unauffällig dafür entschieden, doch ein bisschen Honig anstelle vom Ingwer. Ich möchte nicht zu viel Ingwer dran haben. Mhm. Deswegen machen wir nur ein bisschen Honig hier drauf. Einfach damit es noch ein bisschen was Süßes, kleines, eventuell ein kleines Karamell da oben drauf. So, und ich sag auch ganz eindeutig, Freunde, hier spart ihr weder am Käse noch am Honig. Es wird jetzt nicht irgendwie so ein dünnes Scheibchen da aufs Baguette gelegt, sondern das ist schon top serious. Also da wird schon...
Da sind wir in einem Bereich von einem Zentimeter, ja, würde ich sagen.
Schon. Ich habe keine Butter drunter. Das Brot ist nicht geröstet. Kann man machen, wenn, würde ich es aber höchstwahrscheinlich trocken rösten. Mhm. Und deswegen... Ja, der Honig ist schon lecker. Mhm. Da wird jetzt nicht hier irgendwie rumgespart oder so. Nee, Anke, so nicht. So nicht. So, ab geht's.
Ich habe in der Zwischenzeit Rosmarin fein gehackt und den unter die Nüsschen getan.
Gefällt mir gut.
Und eigentlich warten wir jetzt nur noch darauf, dass der Käse fertig wird, ne?
Oh, das riecht ja so lecker. Oh, die Nüsschen und der Rosmarin.
Mhm. Oh, das hat's, der Rosmarin so, braucht einen kleinen Moment, dass man denkt, ist es genug? Aber ja, doch.
So ätherisch. Ich mache nur ein ganz kleines bisschen Olivenöl, Salz und schwarzen Pfeffer an unsere kleine Knuspermischung hier. Und dann wird das gleich ein richtig gutes Sandwich. Ich glaube, das wird dir sehr gut schmecken. Da habe ich nahezu keinen Zweifel.
Wir gehen rein. Ich versuch's mit einem Vollbissen.
Oh wow.
Es riecht so geil. Dein Gesichtsausdruck ist der Grund, warum Köchinnen und Köche Stunde um Stunde in irgendwelchen fensterlosen Kellerküchen stehen. Dein Gesichtsausdruck. Guck mal, wir standen jetzt nur eine Viertelstunde in deiner fenstervollen Küche. Es ist richtig lecker. Es ist cremig, süß, bisschen säuerlich. Mhm. Salzig, knackig. Es hat so eine ätherische Note durch den Rosmarin, den man auch wirklich schön in der Nase hat, wenn man reinbeißt. Mhm. Es ist richtig, richtig lecker. Es hat tolle Farben. Es ist irgendwie pink, hell, geröstet, grün. Und es ist eben genau das, was ein geiles Sandwich, finde ich, hat. Irgendwie ein schönes Brot, eine schöne Bühne dafür. Hält sich zurück, hat aber eine schöne Konsistenz, dann diesen weichen, warmen Käse.
Ich nicke eifrig, weil ich einfach nicht aufhören kann, das zu essen, weil es wirklich sehr, sehr gut ist. Mir gefällt die Säure vom Rhabarber sehr. Hört Wem das schön. Zu sauer ist, der kann einfach ein Löffelchen mehr Zucker oder einen Honig mehr dran machen. Mir gefällt es gerade sehr gut. Ich finde, dass dieser Kniff mit, Obacht, darf nicht alles runterschmeißen hier, dieser Kniff, dass du halt oben drauf noch diesen Crunch machst, dass du halt nicht bei... Ich mache einen Kompott, was auch geil ist. Kompott und Käse einfach nur, kannst du ja ruhig machen. Aber dass du halt noch einen Crunch da drauf baust und da nicht auch einfach nur irgendwie ein paar räudige, trockene Nüsschen drüber streuselst, sondern noch ein paar Kräuter. Und es ist wirklich, dass du diese gehackten Nüsse mit den Kräutern so ein kleines bisschen, ein Tröpfchen Olivenöl, das ist wirklich, das ist ein halber Teelöffel weniger, eine ordentliche Prise Salz, wichtig. Salz ist ein Mutter Naturs Geschmacksverstärker, ist einfach so. Und ein bisschen schwarzen Pfeffer dran und das einfach nur so miteinander vermischst und das oben drüber, ich finde, das bringt dieses kleine Sandwich so weit nach vorne.
Voll. Und wir haben jetzt ja die Ofenvariante gemacht. Ich kann mir das aber auch total gut und es ist quasi ein Open-Faced Sandwich, also das ist nicht oben Brot, unten Brot. Ich kann mir das aber auch total gut vorstellen, wenn man es nicht in den Ofen tut und oben zumacht. Quasi, also einfach so als so ein Mitnehm-Sandwich.
Ja.
So vielleicht auch auf so eine, auf zwischen zwei Sauerteigbrotscheiben oder so. Ich sehe es jetzt nicht so im Körnerbrotbereich irgendwie. Weiß ich jetzt, aber hey, wenn du Bock drauf hast, mach.
Ich habe im Januar gesagt, ich bin in meiner Crostini-Era. Sehe ich mich komplett. Ohne Witz, wenn du davon, also wenn du jetzt halt nicht dieses Open-Face-Sandwich machst, sondern du schneidest einfach dieses Ciabatta, das Baguette, was auch immer du hast, schneidest das auf. Belegst dein Backblech damit, überall so ein Stück Brie drauf, ab in den Backofen mit ein bisschen Honig und belegst die ratzfatz und was weiß ich, du hast irgendwie ein paar Freunde da und dann servierst du halt einfach so ein Brettchen voll mit den Dingern. Die Leute flippen aus. Ist richtig, richtig geil. Ich finde, das ist aber natürlich auch einfach ein astreiner Belag für ein Focaccia.
Mhm. Stimmt, ich habe auch meine Rhabarber-Focaccia gemacht.
Oder? Und da jetzt
irgendwie ich meine, so wenn man jetzt noch sagen möchte, man möchte ein paar Fibers noch mehr drauf haben. Ich sehe auch einen gegrillten grünen Spargel. Ich sehe es.
Ja, auf jeden Fall. Ich dachte gerade kurz über, ich sehe auch einen weißen Spargel, ehrlich gesagt.
Mhm.
Und vielleicht nicht mit dem weißen Spargel, aber ich dachte spontan an Salbei.
Mhm. Auf jeden Fall diese ätherischen Kräuterchen, die holzigen, über die wir eben auch schon im Loaded-Brie-Bereich gesprochen haben.
Ich meine, also diese Kombination kannst du ja ganz einfach auch mit Aprikose und Lavendel machen. Würde ich dir sofort aus der Hand reißen.
Und ich habe das schon wieder wie so ein Kirby einfach gerade eingeatmet. Hab dich wieder von links überholt.
Mm, mein Brot ist aber auch höher.
Du hast mir auch die Seite gegeben, die viel besser zu essen war als deine.
Danke für diese tolle Sandwich-Canapé-Idee. Canapé-Idee. Du bist so very welcome. Ich find's richtig geil. Ja, einfach gut. Gefällt mir sehr.
Und wir haben ja jetzt wirklich schon über Reife gerade auch gesprochen, Jule. Und wenn man manchmal auch in so einem Supermarkt steht oder an so einem Käsestand und so, dann sagen die manchmal, ja, der ist jetzt gerade noch nicht so richtig perfekt. Den müssen sie selber einfach noch mal ein paar Tage liegen lassen. Und da muss ich leider sagen, im Sinne der Beratung, das stimmt nicht. Das geht nicht. Also, wir müssen
über... Ich frage mich, wo?
Genau, wo soll wir müssen ich den über die Frage lassen? Sprechen, kann man Käse zu Hause nachreifen lassen?
Wir sagen beide no. Kann das sein, dass wir beide no sagen?
Wir sagen auf jeden Fall sowas von, wenn du nicht gerade eine Käsereiferkammer hast, dann nicht. Weil...
Das wäre aber tatsächlich, wenn ich super reich wäre, daran würdest du es erkennen. There would be signs.
Es würde, Käsereifekammer geben.
Wäre also. Auf jeden Fall. Ich würde mir niemals irgendwie einen fetten Sportwagen holen. Ich hätte eine Käsereifekammer.
Mm.
Mit einem hauseigenen Affineur.
Wir hätten einfach einen feuchten Keller. Da könnten wir dann Pilze drin machen.
Oh, wow.
Und Käse. Weil, also.
Lieb's.
Käse möchte zum Reifen 10 bis 12 Grad und viel Luftfeuchtigkeit.
Und zwar also wirklich viel Luftfeuchtigkeit.
Wir sind da im 80-90% Bereich.
Ja.
So. Weil du willst natürlich auch nicht, dass der Käse dir austrocknet und so. Und weil vor allen Dingen, wenn du da so im Schimmelbereich bist, das braucht eben auch einfach Feuchtigkeit, um zu wachsen, damit dir der Kram nicht vertrocknet, damit es alles flauschig und flaumig bleibt und so.
Aber ich finde genau damit, mit dieser Ansage, Temperatur zwischen 10 und 12 Grad, ist also wirklich nicht kalt, sondern ist wirklich, also es geht schon in eine gewisse Muckeligkeit.
Ja, und also es ist eine kühle Raumtemperatur. Es ist wirklich genau eigentlich dieser feuchte Keller. Es ist die feuchte Kellersituation.
Und da und halt auch diese wahnsinnig hohe Luftfeuchtigkeit. Da kannst du dir ja dann exakt an einem Finger abzählen, Stichwort feuchter Keller, was da manchmal in irgendwelchen Ecken und Wänden passiert, warum Käse so krass betreuungsintensiv ist, dass der halt wirklich mehrfach am Tag muss der gedreht, beobachtet werden.
Genau, und wenn du im Schimmelbereich bist, dann wird der ja auch regelmäßig quasi abgewischt, damit dann nicht irgendwas... Also weil...
Mit Salzlake.
Genau, genau. Gedreht. Weil du da ja gerade keinen Schimmel drauf haben willst, gar keine Form von Schimmel. Und wenn du zum Beispiel im Kühlschrankbereich bist, da bist du bei 5 bis 8 Grad. Das heißt, da ist es dem Käse zu kalt und du bist vor allen Dingen nur bei plus minus 50% Luftfeuchtigkeit.
Das wird trocken.
Und du möchtest im Kühlschrank ja Lebensmittel konservieren. Und natürlich Reifung... durch Reifung... Also ich will jetzt nicht sagen, dass Reifung das Gegenteil von konservieren ist, aber... Es ist halt nochmal bei einem Weichkäse, sorgt das ja eben dann dafür, dass der quasi so dann weich wird, auch von innen und sowas. Und wenn du natürlich einen Käseladen oder einen Käsestand oder sowas hast, dann hast du ja idealerweise auch Räume, in denen du deinen Käse auch nochmal nachreifen lassen kannst.
Wobei wir natürlich auch beim Stichwort Verpackung in dem Zusammenhang sind. Also
du kannst auch einen einmal angeschnittenen Käse nicht nochmal nachreifen lassen.
Nee. Kannst du eben
wenn nicht, der angeschnitten ist, ja auch, ist, dann ist der angeschnitten.
Dann hast du deine wunderbaren Käseeinkäufe, sagen wir mal, keine Ahnung, 4, 5 verschiedene Sorten und ohnehin einen, ich sag mal, Air Quotation Marks, normal gefüllten Kühlschrank. Da sind ein paar Eier drin, angefangener Senf, 8 angefangene Senfsorten.
Bisschen Hot Sauce.
Bisschen Hot Sauce.
Butter.
Glas Essiggurken, unten das Gemüsefach.
Ja.
Also, keine Ahnung, noch Reste vom Mittagessen von gestern oder was. Da ist also schon jede Menge los. Und auch geruchstechnisch finde ich so schon total schwierig. Ich bin da aber auch wahnsinnig empfindlich. auch zum Beispiel was Butter angeht. Ich finde, Butter ist sowas, was alle Gerüche im Kühlschrank aufnimmt.
Auf jeden Fall.
Und nach einer Woche Kühlschrankbutter, also Butter im Kühlschrank, finde ich die schon nicht mehr so geil, dass ich mir die Freude strahlend auf mein Brötchen schmiere. Und nein, ich habe das auch mit Steingut versucht, was ja angeblich keinen Geruch annimmt. Nee, ich schmecke, was da im Kühlschrank drin war. So, und wenn du jetzt in diesen Kühlschrank ein Stück Roquefort, einen nicht ganz reifen Brie de Meaux und was weiß ich, irgendein
Emmentaler
zum Beispiel reinstellst, also das ist doch total vogelwild, was dann passiert. Also nicht nur, dass die Butter halt einfach wegschmeißen kann, nein, aber kannst du für die Meisen noch an die Baumrinde schmieren, sondern nein, es finden ja einfach auch, also der Roquefort oder eben dein wunderschöner Brie de Meaux, der da jetzt noch irgendwie 2 Wochen nachreifen soll, nimmt ja auch sofort alles an Gerüchen an, was da neben ihm steht. Also da finde, also das ist ja nicht schön, das ist auch nicht lecker. Und die Option, dann tupper ich die halt alle ein, macht ja wieder was mit der Feuchtigkeit.
Meine Mutter hat mir tatsächlich meine Tupper-Käseglocke geschenkt, ja, vor langer, langer Zeit.
Kommt mir sehr bekannt vor.
Ja, der hat so eine Membran irgendwie oben drin, was, glaube ich, für ein okayes Feuchtigkeitsklima irgendwie so, ich glaube, das ist auf jeden Fall, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall okay. Das ist auf jeden Fall besser als eine komplett abgeschlossene Dose. Ich habe das Gefühl, Käsepapier, was man im Käseladen oft dazu bekommt, ist irgendwie auch okayisch. Ja. Das funktioniert für viele Käsesorten auf jeden Fall für eine gute Zwischenlagerung. Aber generell, ich meine, sowas wie Parmesan oder Pecorino oder ein Hartkäse ist einfach ein anderer Schnack. Das kann man einfach besser lagern. Ja. Ich habe einen Parmesan zum Beispiel auch oft in so einem Wachstuch einfach drin liegen. Man muss halt aufpassen, dass der nicht irgendwann mega krass hart wird, weil der natürlich dann irgendwie Feuchtigkeit verliert und so.
Ich finde, Backpapier kann manchmal eine Alternative sein.
Oder Butterbrotpapier oder sowas.
Genau.
Aber long story short, am geilsten ist es eigentlich, diesen vor allen Dingen Weichkäse in einem Reifegrad zu kaufen, in dem der cool ist, in dem der gut ist.
Und zeitnah wegfuttern.
Genau. Und da sind wir dann komplett ja auch bei wieder bei dieser Geschichte von geh zum Käsestand, geh zum Käseladen und frag, was gerade gut ist, was sie gerade wirklich dir schön verkaufen können. Und man liest ja auch immer gerne mal, dass man den Käse 20 Minuten, mindestens 20 Minuten, eine halbe Stunde vorm Verzehr aus dem Kühlschrank nehmen soll. Was, und damit er halt Zimmertemperatur annimmt, das haben wir tatsächlich eben auch gemacht. Das ist auch richtig und das ist auch wichtig für einen schönen Geschmack. Und auch für eine Textur, weil ein Käse intensiver schmeckt, wenn er Zimmertemperatur hat. Das ist ja auch, wenn du eine Eiscreme machst, dann überwürzt du die, weil die gekühlt ist und du kalte Sachen weniger intensiv schmeckst als zum Beispiel zimmerwarme. Und der wird dann natürlich auch noch mal ein bisschen weicher, der Käse. Es ist immer ein schmaler Grat zwischen, der liegt so lange, dass er schon anfängt zu schwitzen, vor allen Dingen bei so härteren Käsen. Aber in dieser halben Stunde, da reift halt auch nichts, ne? Also das reift nicht nochmal nach. Das sind.
Und man kann ihn ja auch, das hilft ja auch, dass man ihn mit dem Käsepapier, ich nenne das jetzt einfach mal Käsepapier, wir haben alle was vor Augen, was von einer Seite so ein bisschen beschichtet ist und von der anderen Seite meistens mit dem Käseladen bedruckt, also mit dem Logo. Wenn man ihn in diesem Käsepapier rausnimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der anfängt zu schwitzen, bedeutend geringer. Und dann würde ich halt auch gucken, wo lege ich den hin? Lege ich den hier auf meinen Esstisch, wo die Sonne gerade komplett drauf knallt? Dann kann ich den da auch mit Käsepapier hinlegen und er fängt an zu schwitzen. Oder gucke ich halt mal ganz kurz, wo ist es denn wärmer als in meinem Kühlschrank? Wo liegt er nicht im Weg? Wo ist es ein schattiges Plätzchen? Und dann halt wirklich, ja, sagen wir mal, eine halbe Stunde früher rausnehmen. Das ist so, das macht so einen Unterschied, sowohl was das Aroma angeht, wirklich gerade dieser Brie, den wir aus dem Kühlschrank geholt haben, ey, ganz andere Hausnummer, als wenn du den halt mal eine halbe Stunde draußen liegen lässt. Das schmeckt ganz anders, wirklich anders. Und es hat wahnsinnigen Einfluss auf die Textur. Also, dass der auf einmal wirklich eine andere Konsistenz bekommt, dass der auf einmal cremiger ist. Und das macht auch was, ich weiß, das klingt jetzt sehr, schon fast spirituell, dass es halt auch das Mundgefühl total verändert.
Das stimmt halt einfach total. Also Mundgefühl, Textur, Geruch, der riecht dann auch ein bisschen intensiver und sowas, ne? Dass einfach sensorisch andere Dinge passieren. Wir haben ein sehr, sehr schönes Produkt in dem Zusammenhang schon öfter uns gegenseitig hin und her geschickt.
Oh. Think yourself.
Es heißt Cheese Grotto. Das ist eigentlich eine kleine Käsegrotte.
Das ist
eigentlich ein kleines Käseregal, wo unten ein angefeuchteter kleiner Stein drin liegt, der wahrscheinlich für gut Luftfeuchtigkeit sorgt. Dann hast du je nach Größe verschiedene Etagen und vorne hast du, das ist auch, vorne hast du,
das ist so geil.
Vorne hast du so eine Platte zum Reinschieben. Und das ist halt die Käsegrotte, die kostet irgendwie, sagen wir mal, zwischen 80 und 150 Euro je nach Größe. Da kann man, glaube ich, auch drüber diskutieren, ob man das, ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht geguckt, ob es im Kühlschrank gelagert wird oder neben dem Kühlschrank. Soll auf jeden Fall eben für die, im Kleinen, für diese Käsebedingungen sorgen. Und
es ist so lustig.
Es ist so richtig lustig, aber es ist auch so ein Produkt, wo man natürlich mal die Frage stellen sollte, braucht man das jetzt oder nicht?
Und funktioniert es wirklich
so? Und wie
so
groß ist die Küche, die man
exakt
hat?
Genau. Genau.
Ja. Apropos Schimmel noch mal kurz, ne?
Oha.
Schimmel wächst weiter. Auch wenn man Käse nicht mehr nachreifen lassen kann, im
ja
Sinne von so, ne?
Ja.
Aber der Schimmel, der Weißschimmel, der außen dran ist, der wächst weiter. Und manchmal wächst er dann auch über die Schnittkante hinweg. Also
ja,
das ist auch manchmal tatsächlich bei so, bei Supermarktkäsen, wenn du den aufmachst, dann siehst du richtig die Falten von der Verpackung auf der Schnittkante und
ja
so. Da muss man sich wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Das ist komplett normal, mhm, dass diese Schimmelkante einfach weiter wächst, weil das sind halt einfach Schimmelpilze und Pilze wachsen halt. So.
Und es ist auch immer,
auch
dass
wenn
man,
die nicht die optimalen Wachsbedingungen
ja
dann haben, aber es ist völlig
die
normal.
Sind einfach, die sind aktiv, die sind aktiv.
Die sind aktiv, es ist ein lebendiges Produkt.
Exakt.
Ein lebendes Produkt.
Da wird mal ein bisschen rumgeschimmelt und auch wirklich, solange sich dann da auf der Schnittkante irgendwie halt dieser weiße Flaum bildet, wirklich keine
solange
Panik,
da nichts Schwarz oder
alles
Graues
gut
oder sowas ist.
Solange dir da nichts Blaues, Grünes, Hellgraues begegnet. Also es ist immer wichtig, den Käse im Auge zu behalten, auf jeden Fall, was da so passiert. Weil,
ja,
du hast gerade schon gesagt, es ist letztendlich ein, ja, irgendwie ein bisschen lebendiges Lebensmittel. Aber, also ehrlich gesagt, muss man da auch schon einiges anstellen, damit sich da irgendwelche, ja, okay, es kommt immer darauf an, wie viel man da hat, ne? Also wenn man das halt einfach nicht weg ist, dann würden sich da schon irgendwann irgendwelche blauen
Ich meine, manchmal kontaminiert
bilden
sich einfach im Kühlschrank auch
ja
was zusammen. Das ist
exakt.
Manchmal passiert es halt einfach.
Dann liegt da halt so eine Zitrone mit so einer blauen Delle irgendwie zufällig in der Nähe und du hast die blaue Delle erst nach 3 Tagen gesehen. Ja,
genau,
ja.
Genau, genau. Aber
passieren.
Was man halt wirklich öfter sieht, ist dieser Schnittkantenschimmel
ja
und das ist einfach ganz ungefährlich. Und Jule, ne?
Hm.
Wir haben ein Problem mit der Hausaufgabe, weil
ah
nur unsere ZuhörerInnen, die Hausaufgabe in Bayern verrichten werden,
ja,
die werden einen Obersten machen.
Ach was. Und alle anderen machen einen
angemachten Orgmachterkas.
Orgmachterkas.
Vielleicht auch ein Weichkäse-oberster Art.
Ja, da wäre ich doch dabei. Weichkäse mit Weißschimmel nach oberster Art.
Wir machen euch, ist zur Aufgabe, dass ihr mal einen Obersten euch zusammenrührt.
Ist so für eine, darf auf wirklich keiner Feschbarplatte fehlen. Auf keiner, gibt es noch ein anderes Wort dafür?
Jausenbrett?
Oh ja,
Jausenbrett.
Sagt man das in Bayern oder sagt man das in Österreich?
Ich glaube, Feschbar ist eher so, da sind wir im
Baden-Württemberg auf jeden
ja
Fall. Schwaben eine Brotzeit.
Ja,
oh, eine Brotzeit.
Eine Brotzeitplatte.
Oder?
Ja.
Bisschen Radisalat dazu und ein paar Brezeln.
Die Brezeln aber bitte nicht reinstecken, weil dann sind die oben knusprig und unten lätschert und steckt.
Oh nee, ich meine auch wirklich so richtige Brezeln. Also ich meine,
so,
ich finde natürlich so ein Schälchen
keine Brezelchen
mit kleinen Snackbrezeln auch fabelhaft nicht da reinstecken. Seid ihr wahnsinnig? Auf
ja,
gar keinen
Fall.
Ja,
manche Leute machen das.
Ja,
und dann
weiß
sind die unten halt, dann nimmst, willst du den aus dem Käse nehmen
nee
und dann steckt die untere Hälfte, weil das schon was länger vorbereitet stand, das wollen wir nicht. Genau.
Und dann ist da so ein angesippter Brezel. Nee, also nee, bitte nicht.
Also ja, wir hatten ja jetzt Oberstergate. Wir regen uns jetzt nicht nochmal auf.
Ich atme ganz flach.
Und ich sag mal, wenn da nicht gerade Kontrolleure bei euch vorbeikommen, wenn ihr das zubereitet, dann kommt es vielleicht auch gar nicht raus, wenn ihr sagt, das ist ein Oberster, ihr wohnt aber in Schleswig-Holstein oder Amsterdam oder sowas.
Ich würde echt interessieren, wer das eigentlich kontrolliert. Ist das eigentlich das Ordnungsamt?
Ob es die Oberster-Polizei
ist. Ist die Oberster-Polizei?
Aber dann müsste es ja eigentlich die Oberster-Polizei. Eigentlich müsste es die dann in ganz Deutschland außer in Bayern geben, um zu gucken, ob die Sachen wirklich in Bayern hergestellt worden sind und in Bayern. Und generell muss es ja auch eine Zertifikatspolizei geben, weil wenn du Oberster verkaufst, dann musst du das Zertifikat kostet. Ist ein bisschen wie Biosiegel, weißt du, die bezahlst du ja auch teuer. Ja, Wir haben uns schon genug drüber aufgeregt.
Von meinem inneren Auge entsteht auf jeden Fall, es steht so ein Weird-Ass-Cop-Duo in Lederhosen. Definitiv. Es sind Bayern, die dann klingeln würden und halt alles außerhalb von Bayern kontrollieren. Doch, auf jeden Fall. Da okay. Klingelt doch jetzt nicht jemand aus Hannover und sagt, Entschuldigung, kann ich mal Ihren Oberst da sehen? Naja, ich glaube, wir brauchen ein paar Songs. Ansonsten haben wir alles, oder? Mhm. Also ich könnte noch ein bisschen was über ein Käsebrett erzählen, aber ich glaube, wir machen einfach nochmal eine Käsefolge.
Nicht nur eine, also...
Wir müssen noch mit Mythen aufräumen, schließt Käse wirklich den Magen und so weiter, schließt Brie explizit den Magen, da müssten wir drüber sprechen. Aber ich glaube...
Für heute sind wir erstmal okay.
Ich denke auch.
Wir sind für heute erstmal okay.
Ich muss ja mein Sandwich noch aufessen.
Mhm. Playlist.
Mhm.
Da habe ich mich...
Schon gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Egal wie groß jetzt Camembert oder Brie, sie sind alle rund. Und deswegen kommt auf die Umami-Town-Playlist, die wir euch auch in den Shownotes verlinkt haben, Spandau Ballet mit Round and Round und die Sugar Babes mit Round Round.
Ich habe einfach nur einen Ausflug nach Frankreich gemacht, weil wir schließlich heute auch irgendwie einen Ausflug nach Frankreich gemacht haben. Und ich habe mich für Ça plane pour moi von Plastique Bertrand entschieden, was so viel bedeutet wie, das passt für mich. Muss ich sagen, es passt für mich. Und jetzt bin ich aber gespannt, ist es Desireless tatsächlich mit, ja, oder? Mit Voyage, Voyage. Entschuldigung dafür. Ja, einfach nur einen kleinen Gruß nach Frankreich.
Und Leute, wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet den gerne, abonniert den, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Schreibt uns Themenwünsche, wenn ihr wollt, mail@umamitown.de. Wir haben euch auch unsere Instagram-Kanäle, wie immer, in den Shownotes verlinkt. Erzählt Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Da freuen wir uns immer sehr drüber, auch wenn neue Leute dazukommen und so. Und nächste Woche, da geht es weiter, weil wir sind hier immer noch im Mai. Und deswegen gibt es nächste Woche Mairübchen. Das wird frühlingsfrisch und das wird sehr bunt und lecker. Und da freue ich mich drauf. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.